Ihr habt ja zum Teil den Krieg noch miterlebt und seid dann eben in den Westen gegangen. Wie war denn, ja, das klingt so blöd, aber wie war der seelische Zustand der Familie? Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann im Westen angekommen seid, wie ihr bemerkt habt, hoppala, es geht bergauf, wir können unser eigenes Haus bauen und so weiter und so fort. Gab es da so etwas wie eine Aufbruchsstimmung bei euch?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich die besonders bemerkbar machte bei den älteren Brüdern. Da würde ich von Aufbruchstimmung sprechen. Bei uns war es mehr Ungewissheit, was kommt auf uns zu? Finden wir Freunde, werden wir akzeptiert so ein bisschen. Also wir Jüngeren haben dieses Gefühl nicht gehabt. Und bei der Mutter sowieso, ne? Es kann ja nur besser werden. Sie hat ja immer den Kontakt zu ihren Geschwistern, die im Westen lebten. Und damals hat man sich auch noch verhältnismäßig oft besucht. Gab ja keine Telefone, geschrieben und auch besucht. Und dann war auch der entsprechende Austausch und es ging viel darum, zu klären, wo ist wer geblieben. Ich kann mich an diese Gespräche auch noch gut erinnern. Da ging es also immer, wo ist der? Ist der wieder zurückgekommen? Ist der gefallen? Also immer diese Fragen nach all den anderen Verwandten und Bekannten, weil die waren ja alle irgendwie durch diese Ereignisse auseinandergerissen worden. Aber ich würde da auch schon von Aufbruchstimmung sprechen. Man war endlich, ja, dieses Gefühl der Freiheit hat man ja nicht empfunden eigentlich, weil ja, das Elend in Polen war überwunden und es konnte nur noch alles besser werden. Und es hat sich ja auch bestätigt, ne, dass es alles besser wurde, aber dafür war auch ein gewisser Existenzkampf notwendig. Man musste durch verhältnismäßig schwierige Zeiten hindurch, mit viel Arbeit und Mühsal. Deswegen ist mir das ja im Grunde immer noch ein Rätsel, wie eine solche Frau, war ja eine kleine Frau, früher zart besaitet, dann als, weiß ich, auch in den Wechseljahren ein bisschen kräftiger geworden, das ist üblich, wie die zwei, drei Putzstellen bewältigen konnte, dann noch bei diesen Großbauern gearbeitet hat und den Haushalt auch irgendwie noch gestalten musste, obwohl ihr viel Arbeit abgenommen wurde. Wir hatten einen, der fürs Einkaufen und Kochen zuständig war. Das war der Dieter. Das war unser Koch. Das hörte er gar nicht gern, bis er irgendwann mal gesagt hat, ich werf die Klamotten hin, mach nichts mehr. Das war unser Koch, der konnte kochen.
Ja.
Die Gretel hat nicht gekocht. Und die mussten damals noch alles mit Brennholz und Brikett und Kohle machen. Und das war so. Also es gab auch so eine gewisse Arbeitsteilung, muss man einfach so sehen. Obwohl man ja auch nicht so pingelig war, ne? In solchen Baracken, da wurde nicht, ja, diese Fensterchen und all diese Sachen, da wurde ja kaum geputzt. Waren ja auch die hygienischen Verhältnisse miserabel und so. Aber wie gesagt, man konnte Geld sparen. Und das war wichtig, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Und das hat sie geschafft. Und ich wundere mich, wie die das geschafft hat. Wenn ich bedenke, wie anspruchsvoll die Leute waren, wo sie geputzt hat. Na, da gab es überall diese Teppichstangen, wo wir unsere Klimmzüge dran gemacht haben. Und diese Frau musste die Teppiche da über die Stange hieven und kloppen, kloppen und dann wieder zurück, dann teilweise ein Stockwerk hoch. Das hat die alles gemanagt. Die hat nie geklagt über Rücken oder sonst was. Hatte auch nie irgendwelche orthopädischen Operationen oder so. Das Herz, das war ein bisschen schwach geworden. Deswegen musste sie auch einen Herzschrittmacher haben. Und da war wiederum der Vorteil, und da hat sie ihm natürlich auch viel zu verdanken, dem, der anderthalb Jahre älter ist als ich, weil der hat es bis zum Krankenhausdirektor gebracht. Über 8 Volksschuljahre, private Handelsschule, weil es keine Lehrstellen gab, höhere Handelsschule, dann kriegte er eine Banklehre, dann hat er Betriebswirtschaft, Fachhochschule gemacht und dann wurde er Verwaltungsleiter eines erstes der DRK-Krankenhäuser. Und der hatte dann die entsprechenden Verbindungen, um Mutter, wenn es ihr ganz schlecht ging, auch mit dem Herzen und so, in sein Krankenhaus zu holen. Und dann haben die Ärzte sie wieder so zurechtgeflickt. Geflickt nicht, aber sie haben es ermöglicht, dass er noch ein paar schöne Jahre hatte. So war die Situation. Also dem hat sie viel zu verdanken. Und er hat 4 Kinder. Und als die klein waren, wurde immer die Mutter geholt, um, ich sprach, glaube ich, am Anfang davon, um die Kinder zu verwahren. Und sie hatte ja mit ihren eigenen Brüdern Erfahrung, mit eigenen 6 Kindern.
Die hat auch immer gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie so alt
ist. Ja, eben. Wer hätte das gedacht?
Wie hat denn Emilie diese Kraft aufgebracht, euch alle zusammen von Polen in den Westen, in das Barackenlager Mobea in Attendorn zu kriegen? Das muss ja eine immense Anstrengung gewesen sein.
Ja, das war's. Aber wir waren erst noch in einer anderen Baracke, ne? Chemiskamp. Aber da waren wir nur kurz da.
Das sind die ehemaligen Fremdarbeiterbaracken. Bei uns im Sauerland gibt es ja sehr viele kleine und mittelgroße Betriebe. Und jeder Betrieb hatte Fremdarbeiter und die entsprechenden Unterkünfte für die Fremdarbeiter. Und diese Baracken sind natürlich genutzt worden, um die Flüchtlinge da zunächst mal unterzubringen. Weil es war ja zu wenig Wohnraum da. Ist klar, ähnliche Verhältnisse, wie wir sie 15 hatten, mit der hohen Anzahl von Flüchtlingen aus Syrien und aus anderen arabischen Ländern. So muss man sich das auch vorstellen.
Wie lange wart ihr dort in diesem Barackenlager? Wie viele Jahre?
Von 51 bis 55. Also im Mai bin ich eingeschult worden. Also die Einschulung war ja damals noch nach den Osterferien. Und ich bin etwas später, ich habe das dann auch sehr bedauert, weil ich keine Schultüte bekommen habe und bekommen konnte. Ja, das hat irgendwie Einfluss. Hat mich sehr beeindruckt, so eine Tüte. Aber leider bin ich einfach dazu gestoßen in diese große Klasse hinein. Das war, ja, da fühlte man sich sehr, sehr fremd. Zum Glück hatte ich Gretel da in der Schule. Heinz natürlich, der war mit mir in der Klasse. Ich Jahrgang 44, Heinz 42. Insgesamt eine Schülerzahl von 55, 58 Schülern. Also 2 Jahrgänge in einer Klasse. Das war schon heftig. Man stand dann blöd rum und ja, man verstand die natürlich, weil man Deutsch konnte, Gott sei Dank. Aber man hat etwas gebrochen Deutsch gesprochen. Dann konnte es uns anmerken. Ich habe ja heute noch darunter zu leiden.
Und ja.
Ja, jedenfalls war das eine interessante Zeit auf engem Raum in diesen Holzbaracken. Da waren, glaube ich, 2 Räume am Anfang und so ein Vorraum. Die Stadt hat zum Glück im Archiv noch Fotos, die habe ich mir natürlich alle geholt, wo man diese Barackenlager erkennen kann. Und es waren fast alles Flüchtlinge noch drin, die teilweise 45, 46 gekommen sind und dort 51 noch waren. Und es waren eine evakuierte Familie aus Duisburg, da also im Grunde alles Leute, die ein ähnliches Schicksal hatten, und man hat sich verhältnismäßig gut verstanden. Man hatte Spielgefährten, also wir haben eigentlich eine ganz schöne Zeit verbracht dort, abgesehen von diesen etwas widrigen Umständen. Toilette musste man weit außerhalb aussuchen. Solche Latrinen, die nebeneinander waren, so Plumpslatrinen. Ja, so hat man eben damals Fremdarbeiter untergebracht und wir durften dann anschließend unter diesen Umständen auch wohnen. Duschmöglichkeiten gab es natürlich nicht. Und es wurde eine 100-Liter-Wanne aufgestellt und dann wurde ein Handtuch davor gehängt und erst kam die Gretel, dann kam der Heinz und dann kam ich rein in deren Wasser und das immer Samstagnachmittag. Die Älteren spielten Karten und wir haben dann in dieser 100-Liter-Wanne gebadet, wie es sich gehört.
Da hatten wir noch eine Oma dabei.
Ja, die Oma, die Mutter Marie, also Oma Marie war auch noch da, die ist uns auch noch, wie sagt man, zugeordnet worden. Die anderen wollten sie nicht haben und haben gesagt, ach, die Emilie, die hat so viele Kinder, die können sich dann auch ein bisschen kümmern um sie, ja, die ist da gut aufgehoben, also auch noch mit rein in die Baracke. Dann bekamen wir aber auch einen Raum dazu. Es war immer sehr schön, dort zu wohnen. Ja, Mutter musste natürlich dort auch wieder arbeiten und Geld verdienen.
Wir mussten aber auch mit aufs Feld, ne?
Ja, klar.
Und Heidelbeeren suchen.
Aber es war eben was zu tun und man konnte für die Tätigkeiten auch ein bisschen Geld kriegen. Jeder verdiente was dazu, alles wurde in einen Topf geworfen.
Ja, das stimmt. Wir mussten da alle mit aufs Feld. Da war ein Bauer, da mussten wir, was haben wir alles gemacht? Rüben ziehen oder ich weiß es nicht mehr. Ich brauchte nicht so viel arbeiten. Die Jungs mussten, glaube ich, mehr machen. Die haben auch immer Holz im Wald geholt mit so einem...
Mit dem Wagen. mit dem kleinen Leiterwagen, welches die erste Anschaffung war. Nach Siegen in Attendorn, der Leiterwagen.
Ja, ich bin dann auch schon mal mit der Mutter in den Wald gegangen. Im Sommer haben wir Heidelbeeren gesucht. Da hat sie die immer an einen Pastor verkauft. Da gab es dann immer ein bisschen Geld und wir kriegten immer was zu essen, Heidelbeeren. Und sie hat immer ganz gut gesorgt und gut geplant für alle. Und ja, und wie gesagt hat der Werner schon, dass da bei Mo und Bender in den Baracken war es eigentlich für uns Kinder ganz gut.
Und zum Lebensunterhalt habt ihr ja alle schon, auch als Kinder schon, beigetragen. Was hat denn eure Mutter dort gearbeitet?
Ja, die hat auch geputzt. Da war ein Fabrikant, da hat sie geputzt. Was sonst? Ja, und mit uns Arbeit gehabt, ne? Und später hatte sie dann zwei Putzstellen, wo sie eben immer hinging und hat was dazu verdient und irgendwann hat sie auch mal Rente gekriegt. Aber es hat ein bisschen gedauert.
Ja, da müsste man auch wiederum ein bisschen ins Detail gehen.
Ja, mach das.
Weil es ist nicht unerheblich für die Gesamtentwicklung auch der älteren Brüder. Die Gretel hat richtig gesagt, da diese Barackenlager, die wir bewohnt haben, die gehörten zu einer Firma, die heißt Mu und Bender. MuBA Abkürzung. Gibt es heute noch. Die stellen also verschiedene Teile für Automobile her. Und damals noch darüber hinaus handwerkliches Gerät, Scheren und Ähnliches. Also die standen immer auf mehreren Füßen und die gibt es eben heute immer noch. Und damals war es sehr schwer, Lehrstellen zu bekommen. Jetzt muss ich wieder zurück. Die älteren beiden, die haben keine Schule mehr besucht. Die vier anderen, die waren in der Volksschule. Wir waren also zusammen, wir konnten uns dann auch treffen. Ich habe ja gesagt, wir standen manchmal so ein bisschen abseits. Wir mussten ja erstmal versuchen, da einen Fuß zu fassen in den Klicken und in den Klassen. Und die Älteren, die brauchten also irgendwie eine Ausbildung. Berufsschule und Ausbildung. Die hatten keine Volksschule. Die hatten ihre Schule im Reich. Der Älteste sogar bis zum Vierten, der sollte dann 45 aufs Gymnasium und der andere, der war noch nicht so weit. So, und die hatten also dann keine Möglichkeit mehr in die Volksschule. Die mussten in die Lehre und Berufsschule. Nur Lehrstellen gab es nicht, so gut wie gar nicht. So, Mutter kaufte Möbel beim Schreiner, der auch so einen Möbelverkauf hatte, und hat diesen Schreinermeister gebettelt, kann man fast sagen, den Ältesten eine Lehrstelle zu geben. Weil ihr Mann Johann hat gesagt, die Kinder müssen alle was lernen. Sorgt dafür, dass die was lernen, dass die was werden. Weil aus eigener Erfahrung hat er wohl gemerkt, also wenn du da nicht dich weiterbildest, dann hast du es schwer im Leben. So, und dann hat die den also weich gebettelt und er hat ihm tatsächlich eine Lehrstelle gegeben. Also durfte er die Schreinerlehre anfangen. Die sind ja zu der Zeit auch richtig ausgebeutet worden. Also ich kann mich noch gut erinnern. Mutter hat immer gesagt, also das größte Stück Fleisch und Eier abends und so kriegt der Horst, der muss so hart arbeiten. Die anderen, die müssen zurückstecken. Wir mussten wirklich sparen. Am Essen sparen. Das ging so weit, dass die Oma sogar das Brot abgeschlossen hat. So waren die Verhältnisse in der Baracke. Das war nicht nur eitel Sonnenschein. So, und dann bekam der diese Lehrstelle und musste als 17-Jähriger auch so unangenehme Tätigkeiten machen, weil der war ja vielseitig. Der verkaufte Möbel, der schreinerte, Fenster einsetzen, Türen. Und der hat auch Beerdigungen angenommen. Also müssten Leute eingesagt werden. Horst hat eingesagt, kam nach Hause und erzählte davon. Das war für mich unheimlich spannend, ne? Wenn der von den Einsagetätigkeiten. Und irgendwann ist das wohl rausgekommen, durfte er die nicht mehr einsetzen, die Gesellen, Gesellen ja, aber die Lehrlinge nicht. Ja, so hat er seine Lehre da gemacht. Eben aufgrund auch der Tatsache, dass meine Mutter da Möbel gekauft hat. Und ist dann nach der Lehre, der ist so da geknechtet worden, dass er gesagt hat, nee, da will ich nicht weiter machen. Ich muss was anderes machen. Und 1956 wurde die Bundeswehr gegründet sozusagen und wer war der Erste, der sich freiwillig meldete? Das war mein ältester Bruder. Mhm. Der ist auch Berufssoldat geworden und wurde dann mit 55 Jahren pensioniert. Deswegen konnte er auch die Mutter pflegen zeitweise, weil er sehr früh schon in Rente war und den nötigen Freiraum hatte. So, das war der Älteste. So, die anderen beiden ist auch wichtig. Die anderen beiden, nämlich der 2 Jahre jüngere Manfred, der bekam tatsächlich eine Lehrstelle bei Mubea, also direkt angrenzend an die Baracken. Und warum hat er sie bekommen? Weil die Mutter bei dem Bender, einem der Besitzer, im Haushalt gearbeitet hat, das heißt also geputzt hat und weiß ich was da für Arbeiten anfielen. Die hat auch immer berichtet, wie dieser Bender mit dem Sohn umgegangen ist. Das ist ihr dann häufiger so begegnet, der war so brutal zu dem. Und später habe ich dann auch verstanden, warum der so brutal war. Weil ein Schüler brachte mir mehrere Blätter, DIN A4 Blätter, Religionsunterricht war das. Und sagte, hier habe ich, hat mein Vater mir gegeben, das sind all die Leute, die damals während der Nazi-Zeit besonders brutal waren und aufgefallen sind als Ortsgruppenführer und weiß ich, was es da für Funktionen gab. Und da stand unter anderem auch Bender SS-Mann, ein ganz gemeiner Mann und so Kleinigkeiten auch dazu. Also der hat das wahrscheinlich so ein bisschen auch übertragen auf die Familie, ist auch 3 Jahre später nach Südafrika mit der ganzen Familie, was ich sehr bedauert habe, weil die Tochter bei mir in der Klasse war und ganz nett war. Der ist also nach Südafrika, wo sie so ein Zweigwerk aufbauten, gegangen und hat sich nie wieder in Attendorn sehen lassen, weil dann kam ja auch diese Verfolgung der ehemaligen SS-Leute, die da besonders aufgefallen sind. Das hat der offensichtlich geahnt, ist weg. Das war also diese Geschichte, die Mutter mir auch immer erzählte. Aber immerhin hat sie es geschafft, bei dieser Familie Bender unter der strengen Führung des Vaters diese Lehrstellen zu bekommen. Nämlich für den Manfred, die niedrigste Metallberufssparte, das war Hobler. Die hobelten an der Hobelmaschine, da diese Eisenteile. Wird ja heute alles CNC gesteuert. Da gibt es keinen Hobler mehr, dann gibt es nur noch einen Beruf. Und der andere bekam, also der Hobler war die unterste Stufe und der Werkzeugmacher, das war also der Dieter, der so die 8. Klasse noch gemacht hat, der durfte dann Werkzeugmacher werden. Und das war wichtig, weil mit dieser Grundlage, mit der tollen Ausbildung, die die hatten, die weitergehen konnten. Die fanden das auch ein bisschen ausbeuterisch und dann wollten sie auch in die Großstadt. Also gingen die letztendlich nach Köln sofort. Und da haben sie dann entsprechend auch ihre Ausbildung und ihren Möglichkeiten ja eine Karriere gemacht, muss man sagen. Mit 8 Volksschuljahren. Meine Mutter hätte es gern gesehen, wenn der die 8. Klasse verlassen hat, Postbeamter geworden wäre. Der ist aber Techniker und Ingenieur und weiß ich, was der bei Ford alles gemacht hat. Ne? Und der andere, der ist, weil er so ein bisschen Probleme hatte mit dem Schreiben und der ist also dann weitgehend in seiner Arbeit geblieben, aber hat sich zeitlebens wohlgefühlt, ne? Als Hobler oder dann Nachtschichtmeister oder weiß ich was.
Der Manfred war doch auch schon so Meister.
Ja, der hat dann solche Funktionen übernommen, aber der hat sich immer so ein bisschen gescheut, sich weiterzubilden, weil er unsicher war, aber er hätte es machen können. Gut, die beiden sind so auf diese Weise untergekommen. Deswegen ist es so wichtig, ich wäre da jetzt auch gar nicht drauf gekommen, weil die Gretel sagt, dass Mutter eben bei diesem Bender gearbeitet hat, der eben Teilhaber von Mohr und Bender war.
Ihr habt also bereits als Kinder sehr stark mitgeholfen, den Lebensunterhalt zu bestreiten, neben eurer fleißigen Mutter. Das Ergebnis eures Fleißes ist auf einem Foto zu sehen, nämlich das Haus in Attendorn. Wann konntet ihr das Haus bauen?
Ja, also um es mal zeitlich einzuordnen, 1955 oder gar früher hat sie dann einen Bauantrag gestellt. Da wurden eben in dieser Ecke in der Gegend Siedlungshäuser gebaut, überwiegend für eben diese Aussiedler bzw. Flüchtlinge, die gab es ja auch. Und unsere Mutter hatte eine Möglichkeit mit dem Baumeister, hieß der. Heute sind das die Entwicklungsplaner oder sowas der Stadt. Der war damals zuständig für das Bauen. Und der hat ihr eben empfohlen, die entsprechenden Anträge zu stellen. Ich vermute, dass er die Anträge auch damals gestellt hat, weil wir haben ja dieses Eckhaus bekommen, ganz links das Haus, was zu sehen ist, das ist unser Siedlungshaus, natürlich jetzt ein bisschen mit neuem Dach versehen und so. Ja, und dann hat er eben aufgrund dessen, dass sie eben 6 Kinder hat, Kriegerwitwe ist, wie es damals hieß, hat sie dann dieses Grundstück 1000 Quadratmeter, was ich für 1000 Mark, damals waren die Quadratmeterpreise noch sehr günstig, erworben und ja, das Haus gebaut. Beziehungsweise, es ist teilweise von den beiden Ältesten mitgebaut worden. Das fing an mit dem Ausschachten des Grundes. Und daran kann ich mich natürlich sehr gut erinnern, weil ich denen mittags die Mahlzeit bringen musste, so in seinem Henkelpott. Henkelmann hieß das damals, wo sie dann, Fleisch, Kartoffeln und alles eingepackt hat. Und dann brachte ich das zu der Baustelle. Und zwar war das die Baugrube, die musste ausgehoben werden. Aber das Haus steht auf Kalkboden beziehungsweise Kalkfelsen. Da mussten also auch Kalkfelsen ausgeräumt werden. Zum Glück war das möglich mit Spitzhacke. Ne? Man musste nicht, weil es teilweise mit Erdreich bedeckt war und dann kam dieses poröse Kalkgestein, das konnte man mit der Spitzhacke bearbeiten. Und das haben meine ältesten Brüder gemacht, die beiden Ältesten. Und dann diese Schreinerarbeiten hat der Älteste natürlich übernommen. Und ansonsten natürlich wurde die Siedlung gebaut. Man sieht ja da noch weitere Häuser, also 2 Doppelhäuser und am anderen Ende ist auch noch ein Einzelhaus und gegenüber sind auch Siedlungshäuser. Und zur Siedlung gehörte auch ein kleiner Stall, weil man wollte ja auch, dass sie so ein bisschen ein Stückchen Heimat mitkriegen, ne? Indem sie Hühner halten. Und ja, wir haben da sogar ein Schwein gehalten einmal und Kaninchen und Ähnliches. Ja, und das haben wir der Mutter zu verdanken. Die hat mir auch mal erzählt, dass die Leute vom Sozialamt ihr empfohlen haben, da aus den Baracken rauszuziehen. Sie hatten ihr auch was angeboten und dann hat sie nach der Miete gefragt. Ja, und dann hat sie gesagt, nee, die Miete ist zu hoch. In der Baracke hat sie ja kaum oder gar nichts bezahlt, außer Wasser, Strom. Und sie konnte eben so viel Geld zurücklegen, dass sie eben diesen Bau anzahlen konnte. Und sie hat so viel angezahlt, dass sie sogar das Eckgrundstück bekommen hat. Also da war sie auch mal besonders stolz drauf. Und natürlich mussten die Älteren, die ein bisschen Geld verdient haben, die mussten alles abgeben. Aber immerhin reicht es, dass sie da am Anfang ein Motorrad kaufen konnten, eine 250er BMW, ganzer Stolz der beiden Älteren und dann sogar 55, 56 in VW gekauft haben. Und wir waren die Ersten, die auf der Straße ein Fernsehgerät hatten. Ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, wenn Fußballspiele waren, zu uns gekommen sind im Wohnzimmer und haben ferngesehen. Also es ist immer auch dafür gesorgt worden von meiner Mutter, und dass sie sich ihre Wünsche erfüllen konnten. Da stand sie immer hinter. Also das war auch ein toller Zug von ihr, bei aller Sparsamkeit. Ich habe es ja auch später erlebt, indem sie mir eben auch alles, wenn ich gesagt habe, ich melde mich da zu einer Freizeit an, die kostet so und so viel, da war sie immer offen. Nur was mein Bruder Heinz nicht durfte, in einen Attendorner Sportverein, Fußballverein gehen. Da war sie strikt gegen.
Warum?
Ja, sie hatte immer die Befürchtung, dass er dann in falsche Kreise gerät. Da wird geraucht, da wird getrunken. Bei uns wurde auch ein bisschen getrunken. Geraucht wurde überhaupt nicht. Keiner von uns hat je geraucht.
Kein Verlangen.
Ja, weiß man.
Und kein Geld.
Ja, so war die Situation damals. Aber es war wirklich erstaunlich und toll, dass sie eben nach 4 Jahren Barackenzeit schon dieses Haus hat bauen können. Das ist also eine grandiose Leistung von der Frau.
Ja, es ist unvorstellbar eigentlich für uns heute, oder? Dass unter diesen schwierigen Umständen das trotzdem geschafft wurde durch Fleiß und natürlich durch Sparsamkeit.
Genau.
Ihr hattet Rückhalt, Unterstützung durch die Kirche. Vielleicht möchtet ihr darüber ein bisschen erzählen.
Ja, das fängt damit an, dass als wir aus Siegen kamen, der Pfarrer mit dem Motorrad kam und uns so Haushaltsgeräte gebracht hat. Da haben wir den Pfarrer kennengelernt, der auch aus dem Osten stammte, aus Pommern, kam mit dem Motorrad, brachte diese Gegenstände und sagte uns auch, wo wir weitere Teile bekommen können. Und wir hatten ja damals schon einen Wagen und konnten das transportieren. Und so kamen wir allmählich zu dem allernötigsten Hausrat. Also die Kirche hat uns, glaube ich, ziemlich viel geholfen, auch die ganzen Jahre über irgendwie begleitet. Wir hatten immer eine gute Beziehung zur Kirche. Da kann die Heidi sagen, Gretel erzählen, weil sie war ja in einem Pfarrershaushalt beschäftigt.
Ja, der Pastor hatte 5 Mädchen und ich war für die Jüngsten zuständig. Das waren Zwillinge und war dann für ein halbes Jahr bei denen.
Ja, sie sollte ja eben kochen lernen, putzen lernen, Kinder versorgen lernen. So ein bisschen hat sie ja davon mitgekriegt. Ja,
hauptsächlich die Kinder.
In der kurzen Zeit.
Genau. Ja, das war eine ganz gute Zeit. Aber sonst wir haben auch so zum Anziehen Sachen viel gekriegt, ne? Vom Pastor.
Kleidungsstücke, ja, ganz viele.
Das ist ja heute auch noch so, die helfen ja auch noch immer. Ne? Wenn Flüchtlinge kommen oder arme Leute von der Kirche aus, werden sie ja immer ein bisschen unterstützt.
Das muss eine wahnsinnig willensstarke Frau gewesen sein, zielstrebig, die immer wusste, was sie will und Kraft einfach ohne Ende.
Ja, aber ich glaube, wenn man muss, schafft man viel. Nicht immer, aber...
Ja, im Vordergrund stand natürlich am Anfang immer dieses Überleben. Du musst sehen, dass du die Kinder auch einigermaßen groß kriegst. Ne? Und meine persönliche Angst war immer, die Mutter zu verlieren. Ne? Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich da so, ja, was machst du, wenn die nicht mehr da ist, wenn die dir dann wegstirbt und sowas? Obwohl wir es ihr auch nicht immer leicht gemacht haben. Ne? Da gab es also auch schon mal Ärger. Aber sie war ja so eine bescheidene, zurückhaltende Frau. Und sie hat uns auch in diese Richtung getrimmt, habe ich fast den Eindruck. Also Selbstbewusstsein oder so, das war Mangelware bei uns. Beim Heinz nicht, der da Direktor geworden ist, aber bei mir zeitlebens bis heute. Mangelndes Selbstwertgefühl. Ich habe mir auch häufig sagen lassen müssen, geh doch mal ein bisschen mehr aus dir heraus, du musst nicht immer so bescheiden sein, trumpf doch mal ein bisschen auf oder dieses oder jenes. Aber es war irgendwie anerzogen, immer schön artig sein, ne? Keine Widerworte geben.
Keine Widerworte.
Und so war unsere Mutter eingestellt. Ne?
Wie war sie denn eigentlich in der Rolle als Mutter? Gab es bei ihr Platz für Gefühle? Habt ihr gespürt, dass sie euch liebt?
Ja, da war nicht so viel Zeit für, ne? Oder?
Na, das hat mit Zeit nichts zu tun.
Ja,
also wenn du diese Liebe von deinen eigenen Eltern, von der Mutter, deiner eigenen Mutter gespürt hast, gibst du die weiter. Und das gab es eben nicht bei ihr. Die waren zu 11. Ich weiß nicht, inwieweit sie ihrem jüngsten Bruder Kurt diese, weiß ich, Zärtlichkeit, Liebe, Umarmung, Zuneigung, gegeben hat. Das wage ich auch zu bezweifeln. Sie hat für ihn gesorgt, dass er einigermaßen sauber in die Schule ging. Bis dahin hat sie ihn ja praktisch versorgt. Und nee, gab es nicht. Also es hat, ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Das lag ihr nicht. Also ich kann mich nicht beklagen. Für mich hatte sie sowas, ja. Ich habe das jedenfalls so empfunden. Wenn ich mit der bei Bekannten war oder so, dann durfte ich bei ihr am Schoß sitzen. Sie hat mich mitgenommen während der Zeit, als wir unter den Polen lebten, in die Kirche. Ich glaube, alle 14 Tage war da Gottesdienst, aufs Fahrrad 12 Kilometer zur Kirche gefahren. Dort traf sie dann andere, die aus allen Dörfern zusammenkamen, weil der Pastor da alle 14 Tage mal gepredigt hat. Und man hat sich unterhalten und ich kann mich erinnern, dass ich dann bei ihr so auf dem Schoß in der Kirche eingeschlafen bin. Ich hab also die Ornamente, die war ausgemalt im Jugendstil. Die Blumen und das alles habe ich noch in bester Erinnerung, weil ich musste ja immer mit. Weil wer sollte mich versorgen? Die anderen hatten ja auch keine Lust, den Kleinen zu verwahren, zu hüten. Also hat sie mich mitgenommen. Vielleicht auch in der Absicht, dass ich später mal Pastor werde. Fast wäre es mir ja gelungen, bis zum Religionslehrer habe ich es gepackt. Das hat sie auch noch erlebt. Ja, das hat sie alles noch bewusst mitgekriegt und war ganz stolz, wenn also Frauen, die da in der evangelischen Frauenhilfe sich einmal die Woche getroffen haben, gesagt haben, meine Enkelin, die schwärmt von ihrem Sohn. Das ist ein so guter Lehrer. Das hat sie mir dann immer erzählt, wer das gesagt hat und war dann glücklich darüber. Ja, die war also sehr zufrieden mit dem, was sie so geschafft hat. Also das Vermächtnis ihres Mannes hat sie voll erfüllt. Ne? Lass die Kinder lernen. Die müssen was lernen, die müssen was erreichen.
Also sie hat uns nicht geschlagen, ein bisschen streng war sie schon, aber das musste auch so sein.
Nein, aber man hatte mit ihr auch Mitleid irgendwie.
Ja.
Es war einem bewusst, die Frau arbeitet und arbeitet und arbeitet. Man darf sie auch ruhig was sagen. Und später sowieso, wenn sie was gesagt hat, man hat es sich angehört und es war gut. Ne? Die Entscheidung haben wir dann allein getroffen. Was wir dann letztendlich werden oder was wir machen, da konnte sie uns ja auch nicht reinreden. Das hat sie uns auch die Entscheidung, die entsprechenden Lebenspartner zu wählen, die haben wir auch allein getroffen. Die hat versucht, die Tochter wollte sie natürlich besonders unterbringen, das ist klar. Sie hat ja nur die eine, die Gretel, die Tochter musste dann auch. Das muss ich auch noch sagen, dass sie Gretel in besonderer Weise bevorzugt wurde, was Kleidung und so angeht.
Oh ja.
Das fing schon damit an, dass sie immer, wer weiß, wie ausstaffiert hat. Als Kleinkind, es existieren ja zum Glück noch ein paar Fotos mit den Sachen, aber auch später, als sie Teenager war. Ich habe immer die
schönsten Kleider bekommen.
Ja, das stimmt. Da hat sie also nicht. Sie sollte immer gut angezogen sein. Ja, die anderen auch. Man sieht es ja auf diesem Konfirmationsbild. Von 48, ne? Das waren alles selbstgeschneiderte Hosen mit den Trägern, das hat sie und die Blusen, und das hat sie alles selber gemacht. Und jetzt habe ich erfahren, übrigens, das will ich auch noch loswerden, dass die älteste Schwester von ihr, die ist in einer Stadt gewesen und hat eine Ausbildung gemacht als Schneiderin. Das war die einzige, die eine richtige Ausbildung hatte. Und bei dieser ältesten Schwester hat sie gelernt, mit Nähmaschine umzugehen und zu schneidern.
Wie war denn eigentlich das Verhältnis eurer Mutter zu ihren Geschwistern?
Das Verhältnis unserer Mutter zu ihren
Geschwistern.
Und zwar nicht von Kindheit an, sondern eher so von der Zeit, nachdem sie hier im besten Fuß gefasst haben. Dann müsste man zurück über das Bild in die Zeit nach Flucht, Vertreibung, Aussiedlung. Also wir hatten ja gesagt, 11 waren sie insgesamt. Mutter war die mittlere. Dann gibt es eine Schwester, die ist 103 Jahre alt geworden.
Die hat eine, älteste.
Ja, das ist die, nicht die älteste, war die Christiane.
Ja, aber die ist am ältesten geworden.
Die hat am längsten gelebt, meinst du?
Ja, oder das. Aber ja, die war bis zuletzt rüstig noch.
Also diese Mutter Emilia hatte jedenfalls auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern, nachdem sie alle in den Westen gekommen sind, also die Überlebenden. Wir haben ja noch nicht erwähnt, dass 4 Brüder gefallen, beziehungsweise einer ist im Teenageralter von 17 Jahren an der Grenze erschossen worden. Man rätselt heute noch darüber, also wie der umgekommen ist. Das ist der Bruder Fritz, der ist nämlich am 10. Oktober 21 an der Grenze, am Grenzübergang erschossen worden. Da gab es immer so Scharmützel zwischen deutschen Grenzern und polnischen Grenzern. Wir wohnten ja im Grenzgebiet. Darum auch dieses Polnische, das war ja immer präsent in den Familien. Die sprachen sowohl Polnisch wie Deutsch. Man nannte dieses radebrechende Polnisch Wasserpolnisch. Also meine Mutter sprach Wasserpolnisch, die 103-Jährige sprach Wasserpolnisch, das hatte sich nachher zum guten Polnisch entwickelt. Die konnte sich also noch im Alter von 100 Jahren mit Polen unterhalten. Kein Problem. Und diese drei waren, das war Jahrgang 12, 23, 21, also die Jüngsten sind gefallen. Wie gesagt, der Kurt, der von meiner Mutter versorgt wurde als Kleinkind und Säugling. Und der eine ist eben mit 17 Jahren da an der Grenze erschossen worden. Man weiß nicht, ob es Polen oder Deutsche waren, weil die Schüsse gingen und her und der muss so einen Querschläger oder was mitbekommen haben. Also gibt Verwandte, die sagen, die Polen haben ihn erschossen. Ne? Blödsinn.
Habe ich auch gehört.
Ja, das ist klar, dass es die bösen Polen waren. Und die anderen haben ja Gott sei Dank überlebt. Die in der DDR geblieben ist, dummerweise die einzige, die ist als erste gestorben. Die ist also, glaube ich, gerade mal 60 geworden. Alle anderen sind 80 und mehr geworden. Alle. Also auch Gustav, der Afrikamann und Gefangene der Amerikaner, der ist 83 geworden. Und Ernst, Kurt, Karl sind gefallen. Einer in Stalingrad mit gerade mal 21 Jahren. Ja, und wie gesagt, die anderen haben sich auch gegenseitig besucht, immer wieder. Und dann, ja, man hätte öfter mal dabei sitzen müssen, weil die sich sehr viel über die Heimat und über die Leute aus der Heimat unterhalten haben. Und es ging immer um das Thema, was macht der, was ist aus dem geworden, ist der zurückgekommen? Und immer ging es um die Verwandten und die Bekannten, die so ein bisschen verstreut worden sind innerhalb Deutschlands, Westdeutschlands. Ja, und diese Ernstine, ein absoluter Minimalist, die brauchte so wenig zum Leben. Es ist unglaublich, wie die spartanisch gelebt hat, die Frau. Ich begreife es heute noch nicht. Und diese Frau wird 103 Jahre alt. Die ist zum Einkaufen in die Stadt, die wohnt in Iserlohn, also nicht weit von uns entfernt, im Sauerland, ist die 6-7 Kilometer zum Einkaufen gelaufen. Hin und zurück. Man wollte ihr vom Sozialamt eine Wohnung geben. Nein, sie wollte in der Wohnung bleiben, in der Mäuse ihr Unwesen trieben. Und wo sie zur Toilette die Treppe runtergehen müsste mit 100 Jahren. Die Leute, die haben sich die Situation gar nicht angeguckt. Sie wollte keine andere Wohnung. Und die hat von der Sozialhilfe gelebt und hat so viel gespart, dass sie ihrem Sohn in der DDR in Cottbus ein Haus kaufen konnte. Also vor, in der Vorwendezeit hat die ihm ein Haus gekauft.
Das konnte man durch so eine Schweizer Firma. Ja, eine
Schweizer Firma hat das vermittelt. Die haben auch die Autos vermittelt. Die hat also dem Enkel ein Auto gekauft und dem Sohn hat sie das Haus. Und in diesem Haus, beziehungsweise im Garten des Hauses, ist sie mehr oder weniger gestorben.
Da hat war sie aber nur ein Jahr lang.
Ne? Ja, ein Jahr lang hat sie in Cottbus in ihrem Haus, im Haus ihres Sohnes.
Und die hat noch ein bisschen länger in Polen gelebt als wir. Und als der Mann gestorben ist in Iserlohn, da durfte sie nicht kommen.
Ja, das war eine schwierige Zeit. Für sie natürlich, weil sie war ja kinderlos. Ich hatte ja vorhin berichtet, dass sie den Gustav adoptiert hat.
Halt, und das war die Kaline.
Ach so, das war Kaline, egal. Die hatte auch keine Kinder. Die wollte mich natürlich haben. Das ist meine Patentante, diese 103-Jährige. Ja, genau, deswegen dieser Bezug. Sie wollte den Jüngsten, den brauchst du doch nicht, du hast so viele, gib mir den.
Aber die Mutter hat keinen abgegeben. War auch richtig so.
Ja, das ist auch eine Riesenleistung. Ja. Hätte mich abgeben können. Zumindest ihrer Schwester Ernstine. Ernstine war außerordentlich fromm. Unsere Mutter allerdings auch. Nur die hatte eine andere Art von Frömmigkeit. So still und zurückhaltend. Während sie eine aggressive Fromme war. Militant, sagt man das. Eine militante Protestantin. Und diese Frau, die hat immer noch Sehnsucht gehabt nach der Heimat. Und du hattest vorhin so anklingen lassen, wie ist das mit der Heimatverbundenheit. Diese Frau im hohen Alter von 100 Jahren, ich habe sie mal nach Iserlohn gebracht, beziehungsweise zu uns, und während der ganzen Fahrt hat sie mir nur erzählt. Diese Frau war in so einer Vereinigung, das sind so Revanchisten gewesen, die haben denen versprochen, dass sie wieder zurück können in ihre alten Bauernhöfe und in die alte Heimat. Da hat sie auch eingezahlt, irgendwelche Jahresbeiträge und hat Informationsschriften bekommen. Und die hat wirklich gesagt, mein größter Wunsch ist nochmal zurück und eine Kuh zu halten. Eine Kuh gibt alles, was man braucht fürs Leben. Also die hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Einstellung. Außergewöhnliche Einstellung. Unglaublich.
Werner, du hast mir einige Fotos zugeschickt. Auf einem davon ist eine uralte Nähmaschine zu sehen. Die gehörte eurer Mutter und diese Maschine hat sie fast ihr Leben lang begleitet. Warum ist es für sie so wichtig gewesen, die Nähmaschine immer dabei zu haben?
Ja, wie ich gesagt habe, sie hat also dieses Handwerk gelernt, was immer zu nähen. Das waren Mützen, das waren Hosen, das waren Kleider und hat das dann auch wohl für die anderen Frauen, die etwas umzuarbeiten hatten, gemacht. Also man muss dabei sagen, dass ein Leben lang begleitet, stimmt ja nicht ganz, sondern sie hat die Nähmaschine wohl kurz nach der Heirat bekommen. Mhm. Da habe ich sie auch nie nachgefragt. Ich gehe mal davon aus, dass sie nach der Heirat und ansonsten wahrscheinlich bei ihrer Schwester in Vestenberg dort Näharbeiten durchgeführt hat. Die hatte ein eigenes Haus und der Mann war Maler, Meister oder Geselle.
Schreiner.
Oder Schreinermeister, richtig. Und die hatte dann auch die Möglichkeiten, da zu schneidern und zu machen. Also diese Zeit bleibt ein bisschen im Dunkeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass sie die Nähmaschine erst nach der Hochzeit bekommen hat.
Und sie hat dann später ihren Enkelkindern, also Mädchen, auch Nähmaschinen geschenkt. Ja. Sie wollte, dass alle eine Nähmaschine. Und ich selber habe auch eine bekommen, da war ich 15, als ich in der Lehre war, und die habe ich heute auch noch.
Und wie ich damals schon sagte, sie hat sich auch eine elektrogetriebene Nähmaschine gekauft.
Die hat keine Elektro. Ich?
Aber die konnte beides. Na gut, ich gucke sie mir noch mal an. Wir haben nämlich auch diese Nähmaschine, die zweite, gerettet. Die gibt es noch, die steht bei uns in der Garage.
Den Mantel gibt es auch noch, einen Dünnschüttel, hat der Heinz gesagt. Ne?
Mantel ist eine andere Geschichte. Hat sie nicht genäht, hat sie nähen lassen. Weil ein Mantel zu nähen, so wie er da ist, ich hoffe, er existiert noch, ist unheimlich schwierig. Der ist nicht nur schwer, sondern ihn zu nähen ist sehr schwierig. Ich glaube, da hat sie sich nicht dran gewagt. Aber sie hat immer gehofft, dass sie den Mantel noch in irgendeiner, beziehungsweise den Stoff in irgendeiner Weise verwerten kann. Deswegen hat sie den mitgeschleppt. Nicht, dass sie gehofft hat, ihr Mann Johann würde jemals zurückkommen. Er ist ja seit 1952, glaube ich, für tot erklärt worden.
Nee, ach so.
Ja, also diese Nähmaschine ist ihr Begleiter in dieser schlechten Zeit, in dieser Leidenszeit, in Anführungszeichen. Der Begleiter gewesen und hat sie mehr oder weniger so und die Familie am Leben gehalten. Dadurch, dass sie eben auch für die polnischen Frauen umgenäht hat.
Ja, das hat sie dann immer abends gemacht, glaube ich, nachts.
Richtig, wenn sie von dem Feld zurückkam, nach Hause kam, den Kleinen im Bett hatte und es einigermaßen Ruhe eingekehrt ist, dann ging sie an ihre Nähmaschine und hat dann für die polnischen Frauen, für irgendwelche Lebensmittel oder auch für Kohlen, das war ja damals auch sehr knapp, und Zucker war auch knapp, das hat sie dann meistens bekommen.
Könnte es neben dem Lebensunterhalt nicht auch die Nähmaschine auch eine symbolische Bedeutung haben oder gehabt haben?
Andenken? Da müsste man eben etwas über die Herkunft wissen. Die Nähmaschine spielte nachher im Westen keine so große Rolle, oder doch? Ja, die hatten natürlich noch bis zum Schluss daran gesessen, weil sie damit am besten zurechtkam. Mit dieser neuen Nähmaschine konnte sie nicht so viel anfangen, da hat sie Probleme mit gehabt. Aber diese alte, die muss wohl eine magische Kräfte in ihr entwickelt haben, dass sie so sehr daran hing. Deswegen auch diese Trauer oder der Ärger, nachdem da dieses gusseiserne Gestell gebrochen ist. Ne? Und dann ist das so provisorisch vom Horst, damals war er ja noch kein Schreiner, geflickt worden. Hatte so, man sieht ja so zwei Stäbe, ne? Die er da angesetzt hat und mit Draht befestigt hat, sodass die einigermaßen standsicher war. Also insofern hatte die wirklich eine große Bedeutung.
Könnte es auch sein, dass sie hat ja hart gearbeitet, dass das quasi auch so ein bisschen eine Flucht, aber eine Möglichkeit war, sich in eine schönere Welt zu denken, etwas Schönes zu gestalten, kreativ zu sein.
Ja, das kann schon sein.
Nee, eher weniger.
Nee?
Nee, da denke ich jetzt an die Freundin unseres Sohnes. Da würde das jetzt voll und ganz zutreffen. Bei der Corinna, die ist Modedesignerin. Die macht aus alten, guten Kleidungsstücken moderne Mode sozusagen. Die ist kreativ tätig. Unsere Mutter, die hat mehr Kleidungsstücke genäht für den täglichen Bedarf. Die war also besonders gut im Nähen von Kittelschürzen, im Nähen von Schlafanzügen. Ja, Weihnachten später. Gab es immer einen Schlafanzug von ihr. Schöne gestreifte Schlafanzüge. Goldschwarz hatte ich mal. Dann hat meine Frau mich Goldhähnchen genannt. Heute trage ich keinen Schlafanzug mehr. Das hat sie immer sehr gern gemacht und das war auch immer ein wunderbares Geschenk. Aber es gab nichts, was sie nicht machte. Man konnte auch als wir nachher auch nach Attendorn gezogen sind vom Ruhrgebiet, man konnte also jederzeit mit Kleidungsstücken, also Socken oder weiß ich was immer kaputt war. Die hat gestopft und die hat genäht und sie hat die Kragen genäht, wenn die durchgescheuert waren. Das wurde nicht weggeworfen, sondern man hat daraus noch aus guter Baumwolle hat man dann Trockentücher gemacht und solche Sachen. Also sparsam, immer sparsam gewesen, die Frau.
Die hat uns alle zum Sparen erzogen.
Ja, erzogen weiß ich nicht. Die hat,
doch, etwas schon.
Das war kein Erziehen. Man hat es bei ihr gesehen und hat gesagt, ja, so ist es. Und vorhin hast du gefragt, liebevoller Umgang oder so. Was wir nicht so in dem Maße oder die Geschwister nicht gespürt haben. Wir haben sie oft auch geärgert. Und dieser Ausspruch, der ist mir noch so geläufig, den sie immer wieder getätigt hat, wenn sie Ärger über uns empfunden hat, weil wir irgendetwas irgendwie Mist gebaut haben. Und das kam ja öfter vor. Also Bruder Heinz, der war da besonders begabt in der Richtung. Ich habe ja aber auch Ärger bereitet, aber da will ich lieber nicht drüber erzählen. Dann hat sie immer gesagt, das war ihr Hauptausspruch, ihr bringt mich noch ins Grab. Das wollte keiner von uns.
Nur bei den Jungs hat sie das gesagt.
Ins Grab bringen. Also haben wir uns wieder brav verhalten. Aber das war eine, ich weiß nicht, wie sie auf diesen Ausspruch kam, aber der hat gewirkt. Also jedenfalls bei mir.
Gehen wir weiter zum nächsten Foto. Das wurde schon angesprochen, und zwar dieser Leiterwagen. Was ist die Geschichte dazu?
Ja, der Leiterwagen wurde ja gleich am Anfang angeschafft, nachdem wir in dieses Barackenlager kamen. Weil man musste ja irgendwie die Sachen, die notwendig sind für den täglichen Bedarf, die musste man ja heranschaffen. Und das war nur mit Hilfe eines solchen Wagens möglich. Also wurde ein Leiterwagen gekauft. Und mit dem Leiterwagen ging es in den Wald. Wir mussten ja damals mit Holz und Kohle heizen. Und dann wurde aufgesammelt, was dort irgendwie noch liegen geblieben ist. Und zu der Zeit gab es nur saubere Wälder. Da musste man wirklich schon suchen, um so einen Leiterwagen dann schließlich voll zu kriegen. Und dann mussten herangeschafft werden die Kohlen. Die wurden ja nicht geliefert, sondern man hat die Kohlen dann mit dem Leiterwagen geholt. Hühnerfutter, auch Leiterwagen, wenn es nicht gebracht wurde. Wir hatten ja 20, 25 Hühner. Baracke, in der Baracke wohlgemerkt. Und später auch in dem Siedlungshaus gab es auch Hühner. Nicht so wenige, wie die Menschen heute, die jungen Menschen haben. 4, 5 Hühner, sondern richtig, ja klar, musste sein. Bei 8 Personen braucht man eine Menge Eier. So, und dieser Leiterwagen, der diente dann auch von 1955 auf 1956 zum Transport der Habseligkeiten aus der Baracke in das Siedlungshaus. Und bei uns ist ja eine gebirgige Gegend, gebirgige Landschaft. Und dann musste man ganz schöne Höhenunterschiede überwinden. Dann hat Heinz hat gezogen, umgekehrt, ich durfte die Lenkstange oder wie heißt das?
Leiter. Heißt das
Leiter? Nee, Lenkstange ist das, glaube ich. Nee, diese Stange halten und der Heinz hat geschoben. Gibt es auch so eine tolle Episode. Heinz schiebt und es kommt von hinten ein Mann mit einem Schäferhund. Und was macht der Schäferhund? Der beißt den in die Wade. Beziehungsweise in da die Hose. Und zum Glück hat er nicht viel abgekriegt. Dein Freund hat den Schäferhund geführt und nicht aufgepasst. Ja, wie gesagt, dieser Leiterwagen, der hatte schon große Bedeutung. Wir konnten damit alles transportieren, was so notwendig war. Auch beim Bau.
Gretel, jetzt wieder eine Frage an dich. Es wurde schon angesprochen, die Konfirmation von dir. Hast du selbst eine Erinnerung daran? Wenn ja, welche sind das?
Ich habe gar nicht so viel Erinnerung daran, wahrscheinlich. Weiß ich auch nicht. Aber die Mutter hat alles schön ausgerichtet. Die hat mir dann ein Kleid nähen lassen bei einer Schneiderin. Und weiß nicht, ob sie das schon vorher oder danach gemacht hat. Die hat dann direkt für mich eine Lehrstelle bei der besorgt. Weißt du denn mehr? Ich weiß nicht.
Ich weiß nur, dass es ein Samtkleid war und das hatte nicht jeder zu der Zeit. Ich nehme an, dass du die Einzige warst, die ein Samtkleid bekommen hat, getragen hat, mit einem Krägelchen. Das sieht man ja auf dem Foto.
Ja.
So, und es gibt noch ein weiteres Foto. Da steht die ganze Konfirmationsgemeinde, aber das habe ich hier leider nicht, sondern in Attendorn, vor der Baracke. Und so eine Konfirmation war damals Anlass, möglichst viele Leute aus der Verwandtschaft zusammenkommen zu lassen. Und so war das auch bei Gretels Konfirmation. Dann sieht man noch die alte Oma Marie. Dann sieht man ihre noch lebenden Kinder, die waren alle da. Dann gibt es noch von Vatersseite den einen oder anderen. Also es war immer ein großes Familienfest. Egal wie die Bedingungen waren. Das war, wie gesagt, Baracke. Und ich glaube, wir waren zu der Zeit aus der großen Verwandtschaft die Einzigen, die noch in dieser Baracke gelebt haben. Alle anderen haben schon irgendwie ein festes Haus gehabt oder was auch immer. Jedenfalls in Baracken hat keiner mehr gewohnt von der Verwandtschaft. Ja, aber nichtsdestotrotz ist dann ein großes Fest ausgerichtet worden. Ja, und das andere Bild, 10 Jahre später, das ich dir jetzt auch geschickt habe, was der Lothar gerade auf dem Bildschirm hatte, das zeigt nochmal, wie ungefähr diese Familienfeste ausgesehen haben. Von der Größe her. Und das war jetzt schon, also diese Hochzeit von Gretel und Klaus, die war in Attendorn. Aber wie gesagt, 10 Jahre später, ich glaube, du warst 24, als du geheiratet hattest. Ne?
Und das hatte auch alles selber. Und eine Schwester hat ihr dann dabei geholfen. Also gekocht, alles selber gemacht.
Ja, da sehen wir doch schon alle viel glücklicher aus. Nee, es war wirklich eine große Errungenschaft von der Baracke ins eigene Haus. Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man über Gefühle redet, ich würde sagen, das war das größte Gefühl, das ich jedenfalls empfunden habe im Westen. Ich habe mich immer gesehnt nach einem Haus. Und hier ist noch ein eigenes Haus. Und ich glaube, das war für die Mutter auch das Allergrößte. Obwohl sie das ja nie gezeigt hat. Die war ja immer in jeglicher Hinsicht bescheiden, auch was Gefühle aus. Es gab keine Gefühlsausbrüche bei ihr. Die war immer gleichermaßen gelaunt, kann man sagen. Aber hier sieht man, auf dem Foto sieht man schon so ein bisschen Stolz.
Also ja, sie ist jetzt hinter dem Mann von der Gretel, oder?
Richtig.
Rechts dahinter jetzt, wenn man sieht.
Ja, auch das Bild, glaube ich, Konfirmationsbild. Wenn man das dann vergleicht mit der Konfirmation vom Horst, dann sieht man praktisch so, wie sie sich und wie wir uns verändert haben. Wir gucken fröhlich. Mhm. Und auf diesem Foto oben von 48, Konfirmation von dem ältesten Bruder Horst, da gibt es kein Lächeln und nichts. Da lächelt kein Auge, da lächelt kein Mund, nichts. Total ernst, bierernst.
Wer ist denn der Bengel, der da rechts neben der Mutter steht und frech durch die Gegend grinst?
Das ist der kleine Werner. Das ist Mamas Herzele.
Aha.
Hat sie immer gesagt. Das hat sie zum Beispiel gerne gehört, wenn ich hier auf ihrem Schoß bei der alten polnischen Frau oder wo immer gesessen habe. Dann hat sie schon mal gefragt, was bist du? Oder andere haben gefragt, weil sie das hören, so gerne hören wollten. Dann habe ich brav gesagt, Mamas Herzele. Wunderbarer Ausdruck.
Ja.
Das wird mir jetzt natürlich im Alter erst bewusst. Mhm. Früher habe ich denen das gar nicht erzählt. Die hätten mich ausgelacht. Nee, da gab es schon, weil du nach einer gefühlsmäßigen Bindung gefragt hast. Es gab wirklich schon eine enge Bindung zwischen uns beiden, das muss ich sagen.
Im dritten und letzten Teil erfahre ich mehr über das Schicksal des Vaters Johann, Werners Besuch in Polen und dass Familienfeste so wichtig für Emilie waren.